Hallo liebe Studis. Moin und herzlich willkommen zur letzten Rückblickfolge. Das ist die letzte Podcast-Folge mit einem Rückblick, zumindest in der Vorlesung Algebra 1. Das letzte Kapitel, das wir hatten, war Kapitel 8. Und dementsprechend gibt es hier jetzt nochmal eine kleine Durchsicht durch das Material des Kapitels. Es gibt ein paar Ergänzungen, Kommentare zur Vorlesung, ausführlichere Besprechungen von ein paar Beispielen. Und dann bin ich gespannt, ob Ihnen das weiterhilft, ob am Ende vielleicht noch mehr Fragen da sind, die Sie mir noch stellen wollen. So wie immer halt. Kapitel 8 hieß Lösbarkeit von Gleichungen. Und da habe ich zur Motivation drei Gleichungstypen vorgestellt. Der eine Gleichungstyp war, Summe von zwei Quadraten ist eine natürliche Zahl. Und die Frage war, wann das lösbar ist. Sprich, für welche natürlichen Zahlen ist es richtig, dass man die als Summe von zwei Quadraten schreiben kann. Alles sollen ganze Zahlen sein. Das war der eine Gleichungstyp. Und dann gab es noch zwei weitere. Einmal gab es Gleichungen des Typs a mal x plus b mal y plus c gleich 0, wobei alle Koeffizienten ganzzahlig sein sollen. Und auch der Witz war, dass man nur nach ganzzahligen Lösungen sucht. Und genauso bei Gleichungen der Form x² plus p mal y plus a gleich 0, wobei a eine ganze Zahl ist und p eine Primzahl. Und man sucht wieder nach ganzzahligen Lösungen. Es gibt haufenweise tolle Gleichungen dieses Typs. Der Oberbegriff ist diophantische Gleichung und wenn Sie das interessant finden, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, bei Gelegenheit mal in meine Zahlentheorie-Vorlesung zu kommen. Das ist eine kleine Vorlesung, 2 plus 1, die so ungefähr alle 2 Jahre angeboten wird und die sich hier wirklich perfekt anschließt, wenn man den Hintergrund hat, so Einführung in die Zahlentheorie aus der Algebra, jetzt aus der Algebra 1, dann kann man da wirklich nahtlos einsteigen und da machen wir weitere spannende Gleichungen und auch noch ein paar mehr zahlentheoretische Themen. In diesem Kapitel wird manches, was wir tun, mit quadratischen Resten zu tun haben. Es wird auch darum gehen, wie man Gleichungen in Kongruenzen umformt und umgekehrt, einfach damit man mehr Instrumente zur Verfügung hat, um zu arbeiten. Und wir werden eine Beziehung sehen zum Ring ZI und damit fangen wir an. Deswegen wiederholen wir nochmal kurz. ZI ist der Ring der ganzen gaußschen Zahlen. Das sind diejenigen komplexen Zahlen, bei denen der Real- und der Imaginärteil ganze Zahlen sind. Es ist ein wunderschöner Ring, der ist euklidisch. Wir haben uns die Normfunktion angeguckt in, weiß gar nicht, Kapitel 2 wahrscheinlich, als wir angefangen haben, über Ringe zu sprechen. Man ordnet jeder von 0 verschiedenen ganzen gaußschen Zahl die Summe der Quadrate von Real- und Imaginärteil zu. Das ist eine Normfunktion im Sinne einer euklidischen Normfunktion, das haben wir gezeigt. Und wie wir sehen werden, ist die wirklich sehr, sehr nützlich. Da der Ring euklidisch ist, ist es auch ein Hauptidealring. Uns stehen also diese ganzen tollen Sätze zur Verfügung. Der Ring ist auch faktoriell. Wir haben also Zerlegungen in Einheiten und Irreduzible und wir werden die Einheiten gleich kennenlernen. Bei den irreduziblen Elementen müssen wir ein bisschen mehr arbeiten. Und genau darum geht's. Wir wollen diesen Ring einfach jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen und dann werden wir sehen, wie er uns dabei hilft, eine der Gleichungen zu behandeln. In Lemma 8.1 haben wir zwei ganze gaußsche Zahlen, Alpha und Beta, und da überlegen wir uns Folgendes. Zunächst mal verträgt sich die Normfunktion mit der Multiplikation im Ring. Ist also egal, ob ich erst multipliziere und dann mit der Norm abbilde oder andersrum. Dann können wir die Einheiten des Rings daran erkennen, dass sie Norm 1 haben. Das haben wir dann benutzt, um die Einheiten zu bestimmen. Die Einheiten von ZI sind nämlich genau die Zahlen 1, minus 1, i und minus i, 4 Stück. Irreduzibilität verträgt sich mit komplexer Konjugation und all das zusammen sorgt dafür, dass wir bei Primfaktorzerlegungen, und das ist jetzt mein kurzes Wort für Zerlegung in Einheiten und Irreduzible, in der Form, wie faktorielle Ringe das halt haben. Wir können bei Primfaktorzerlegungen einfach immer komplexe Konjugation draufwerfen und bekommen dann Primfaktorzerlegungen für das komplex Konjugierte. All das haben wir uns überlegt, das war Lemma 8.1 und dann ging es los, nachdem wir jetzt die Einheiten des Rings kennen, versuchen wir, die irreduziblen Elemente besser zu verstehen. In Lemma 8.2 machen wir uns klar, dass alle ganzen gaußschen Zahlen, deren Normwert eine Primzahl ist, automatisch irreduzibel sind im Ring ZI. Wunderbares Kriterium, das wir noch oft benutzen werden. Die Umkehrung ist übrigens falsch. Es gibt Elemente in ZI, die irreduzibel sind, aber deren Normwert keine Primzahl ist. In Lemma 8.3 schauen wir uns dann Primzahlen etwas näher an. Wenn ich eine ganz gewöhnliche Primzahl habe, p, aus den natürlichen Zahlen, dann gibt es ja insgesamt 3 Möglichkeiten, was da passieren kann. Die Primzahl könnte 2 sein Oder die Primzahl ist ungerade und dann gibt es zwei Möglichkeiten, was für einen Rest die beim Teilen durch 4 lassen kann, nämlich 1 oder 3. So entstehen die drei Fälle, über die ich jetzt spreche. Erster Fall p gleich 2, dann ist die Primzahl p nicht irreduzibel in Zi. Oder in anderen Worten, 2 ist nicht irreduzibel in Zi. Wenn die Primzahl p beim Teilen durch 4 den Rest 1 lässt, dann ist sie ebenfalls in Zi nicht irreduzibel. Und ein Beispiel ist die Primzahl 5. Wenn p beim Teilen durch 4 den Rest 3 lässt, dann bleibt p irreduzibel in Zi. Wir sehen hier also schon, dass Primzahlen, die ja alle im Ring Z irreduzibel sind, sich beim Übergang in Zi oder beim Übergang zu Zi, der ja ein größerer Ring ist, unterschiedlich verhalten. Und das ist das erste wichtige Zwischenresultat auf dem Weg zur Charakterisierung irreduzibler Elemente. Eine kleine einen kleinen Zwischenstopp, möchte ich glaube ich sagen, haben wir noch. Denn in dem Fall, dass die Primzahl ungerade ist und beim Teilen durch 4 den Rest 1 lässt, können wir noch ein bisschen mehr sagen, als einfach nur, dass die dann nicht irreduzibel ist. Man kann sie nämlich schreiben als ein irreduzibles Element mal sein komplex konjugiertes. Und ich komme wieder auf das Beispiel 5 zurück. 5 ist so eine Primzahl und 5 kann ich schreiben als 2 plus i mal 2 minus i. Diese beiden Zahlen sind zueinander komplex konjugiert und sie sind beide irreduzibel. Das ist so eine typische Zerlegung. Ja, und dann konnten wir in Satz 8.5 schon alles zusammenfassen. Wir kennen die irreduziblen Elemente von Zi, die sehen nämlich folgendermaßen aus. Entweder sind sie assoziiert zu 1 plus i und die Teiler von 2 kennen wir dann jetzt. Man kann 2 schreiben als 1 plus i mal 1 minus i und so sind jetzt alle Teiler von 2 klar im Ring Zi. Dann gibt es die irreduziblen Elemente, die assoziiert sind zu Primzahlen, die beim Teilen durch 4 den Rest 3 lassen. Und aus dieser Kategorie möchte ich jetzt auch Beispiele nennen. 3 gehört da rein, aber eben auch minus 3, 3 mal i und minus 3 mal i. Und dann gibt es Kategorie C. Das sind die irreduziblen Teiler von Primzahlen, die beim Teilen durch 4 den Rest 1 lassen in Z. Und da haben wir gerade auch schon was gesehen im Zusammenhang mit Lemma 8.4. Die Primzahl 5 liefert uns nämlich solche irreduziblen Elemente. Wie war das nochmal? 5 kann ich schreiben als 2 plus i mal 2 minus i. Diese beiden Faktoren, die zueinander komplex konjugiert sind, sind jeweils irreduzibel. Das kann man zum Beispiel so sehen, dass der Wert unter der Normfunktion jeweils 5 ist. Und das ist eine Primzahl. Das heißt, dass das irreduzible Elemente in Zi sind aus der Kategorie C aus dem Satz. Im Satz behaupten wir, dass das genau die irreduziblen Elemente von Zi sind. Und das bedeutet, dass wir einerseits uns klar machen müssen, dass alles, was ich gerade aufgezählt habe, wirklich irreduzibel ist. Und umgekehrt, dass da nicht noch irgendwelche anderen irreduziblen Elemente rumlaufen. Das haben wir gemacht. Und dann haben wir das direkt angewandt, um zu klären, welche natürlichen Zahlen man als Summe von 2 Quadraten schreiben kann. Denn der Witz ist, dass eine Summe von 2 Quadraten ja nichts anderes ist als der Normwert einer ganzen gaußschen Zahl. Das heißt also, dass man eine Summe von 2 Quadraten schreiben kann als irgendeine ganze gaußsche Zahl mal ihr komplex konjugiertes. Und dann kann man jetzt im Ring der ganzen gaußschen Zahlen argumentieren und mit Eigenschaften dieses Rings. Das haben wir im folgenden Satz gemacht, in Satz 8.6. Das ist der sogenannte 2-Quadrate-Satz von Fermat. Und da sehen wir, dass man entscheiden kann, ob eine natürliche Zahl n sich als Summe von 2 Quadraten schreiben lässt, indem man sich die Primfaktorzerlegung anguckt. Und dann muss man nur auf diejenigen Primzahlen achten, die beim Teilen durch 4 den Rest 3 lassen. Wenn solche überhaupt nicht vorkommen, dann ist alles klar. Dann ist die Antwort, ja, man kann n als Summe von 2 Quadraten schreiben. N ist jetzt gerade meine natürliche Zahl. Wenn aber Primfaktoren vorkommen, die beim Teilen durch 4 den Rest 3 lassen, dann muss man gucken in der Primfaktorzerlegung, wie oft die auftauchen. Also was quasi der Exponent an diesen Primzahlen ist. Und der muss für all diese Primzahlen gerade sein. Genau dann, wenn das der Fall ist, kann man die Zahl als Summe von 2 Quadraten schreiben. Sobald es einmal schief geht, dann geht es nicht mehr. Und im Beweis haben wir auch genau gesehen, wo das herkommt und was es mit den irreduziblen Elementen von Zi zu tun hat. Damit haben wir dann den ersten Gleichungstyp bearbeitet und es gab Übungsaufgaben, wo man üben konnte, das anzuwenden und es gab auch Workshop-Aufgaben und so. Falls Sie da irgendwo nicht weiterkommen, dann fragen Sie mich gerne. Als nächstes haben wir uns nicht wirklich Gleichungen, sondern Kongruenzen angeschaut, aber ich werde jetzt sagen, von welchen Gleichungen die inspiriert sind. Ein weiterer Gleichungstyp, den wir am Anfang besprochen haben, war nämlich a mal x plus b mal y plus c gleich 0. alles ganze Zahlen und man sucht ganzzahlige Lösungen. Na, und da kann man jetzt, muss man ein bisschen umbenennen, wie die Sachen heißen, aber das kann man zurückführen auf die Lösbarkeit von Kongruenzen. Deswegen reden wir in Lemma 8.7 über Kongruenzen. Wir haben eine natürliche Zahl n und wir haben ganze Zahlen a und b und wir wollen gerne wissen, wann die Kongruenz a mal x kongruent b mod n lösbar ist mit einer ganzen Zahl x. Und die Antwort ist, dass das genau dann geht, falls jeder GGT von a und n im Ring Z auch ein Teiler von b ist. Das haben wir uns überlegt, warum das ist. Und dann haben wir uns noch überlegt, wie die Lösungsmenge aussieht, wenn sie nicht leer ist. Da braucht man nämlich nur eine Lösung und dann kann man die als Repräsentant nehmen für eine Restklasse in einem Faktorring von Z. Das erzähle ich jetzt nicht alles, wie das in dem Lemma steht, sondern da machen wir nachher ein Beispiel. Der Witz ist also, die Lösungsmenge ist im Fall, wo die Kongruenz lösbar ist, auf jeden Fall eine unendliche Menge. Es gibt niemals einfach nur genau eine Lösung, sondern entweder gibt es keine oder es gibt viele. Aber diese Lösungsmenge hat eine Struktur. Es ist nämlich ein Element eines Faktorings von Z und damit eine Restklasse. Gut, Beweis bespreche ich jetzt nicht. Ganz viel rumrechnen, Kongruenzrechnung, erweitern, kürzen, hin und her. In Lemma 8.8 haben wir das dann noch spezialisiert. Wenn man nämlich die Situation von vorhin hat, a mal x kongruent b mod n, dann hat man den Spezialfall, dass a und n teilerfremd sind in Z und dann sind die GGTs ja genau 1 und minus 1. Die teilen alles in Z und deswegen hat man dann immer eine Lösung. Und es gibt dann auch modulo n nur genau eine Lösung. Wie ich vorher gesagt habe, gibt es nie wirklich nur eine, sondern keine oder viele. Das heißt, wenn da steht modulo n genau eine Lösung, dann muss man das bitte auch genau so lesen. Das heißt, dass man, wenn man eine Lösung hat, alle bekommt, indem man dann diese eine Lösung als Vertreter nimmt, im Faktoring z modulo n mal z. Und dann bekommt man die vollständige Lösungsmenge. Und dann gibt es den Spezialfall, dass b gleich 1 ist. Auf die Art und Weise kann man Elemente finden, die im Faktoring z modulo n mal z multiplikativ invertierbar sind. Oder in anderen Worten, die Einheiten sind in diesem Faktoring. Wenn Sie dazu Fragen haben, dann können Sie mir die gerne noch stellen. Dann kann ich noch ein Add-on machen zu dieser Podcast-Folge. Jetzt kommt Lemma 8.9. Da befassen wir uns mit dem letzten Gleichungstyp. Und am Ende werde ich erklären in Beispiel 8.10, in dem ich das noch ein bisschen ausführlicher mache, wie die verschiedenen Gleichungstypen zusammenhängen mit den verschiedenen Betrachtungen von Kongruenzen oder von anderen Dingen in diesem Kapitel oder in Kapitel 7. Jetzt kommt erstmal Lemma 8.9. Da haben wir eine ganze Zahl a und eine Primzahl p. Und wir gucken uns die Gleichung x² plus p mal y plus a gleich 0 an. Das war eine der Gleichungen vom Anfang des Kapitels. Und die Frage ist, wann ist das ganzzahlig lösbar? Naja, ich behaupte, wenn p gleich 2 ist, geht es immer. Und wenn p ungerade ist, dann hängt es davon ab, ob minus a ein quadratischer Restmodulo p ist oder nicht. Und wir haben in der Vorlesung kurz über die Beweisidee gesprochen. Das schreibt sich einfach alles so von selber hin. Muss man nur wissen, was ein quadratischer Rest ist. Und deswegen habe ich das da nicht ausführlich gemacht. Häufig stelle ich das als Übungsaufgabe. Aber ich dachte, hey, das ist der Podcast mit dem Rückblick. Da kann ich doch einfach mal kurz den Beweis besprechen. Also, bei p gleich 2, da haben wir dann ja die Gleichung da stehen, x² plus 2 mal y plus a gleich 0. Jetzt schaue ich mir im Zusammenhang damit eine Kongruenz an. Und zwar gucke ich mir die Kongruenz x² kongruent minus a mod 2 an und frage mich, ob die lösbar ist. Naja, ich behaupte, dass die immer lösbar ist, denn es gibt ja nur zwei Fälle für die ganze Zahl a, die auf der rechten Seite steht. Wenn die gerade ist, dann ist jede gerade Zahl dazu kongruent modulo 2, insbesondere 0, also kann ich einfach x gleich 0 nehmen. Jetzt gehe ich zurück zur Gleichung. Wenn ich also x gleich 0 setze, dann habe ich jetzt 0 kongruent minus a mod 2. In anderen Worten ist a eine gerade Zahl. Dann schreibe ich a als 2 mal b, wobei b eine ganze Zahl ist. Und dann setze ich das ein und bekomme 0 plus 2 mal y plus a gleich 0. Kann jetzt auflösen, a ist ja 2 mal b. Also kann ich jetzt ausrechnen, was y ist und bekomme raus, y ist minus b. Ich kann also auch wirklich konkret von einer Lösung der Kongruenz wieder zurückkommen zu Lösungen für die Gleichung. Wenn ich die Kongruenz anders gelöst hätte mit einem anderen x, dann wäre halt auch, wären andere Werte rausgekommen am Ende für die Lösung der Gleichung. Das können wir uns später auch nochmal angucken. Zweiter Fall, a könnte ja auch ungerade sein. Das heißt, dann steht auf der rechten Seite der Kongruenz eine ungerade Zahl und auf der linken Seite muss dann auch einfach nur irgendeine ungerade Zahl stehen. Das heißt, da kann ich zum Beispiel x gleich 1 nehmen. Und dann kann ich wieder einsetzen. 1 plus 2 mal y plus a gleich 0. A ist jetzt eine ungerade Zahl, die kann ich also schreiben als 2 mal b plus 1, wobei b wieder eine ganze Zahl ist. Dann setze ich alles ein, löse nach y auf und bekomme raus, dass y minus b minus 1 ist. So kann ich also auch hier wieder in dem Fall mir irgendeine Lösung schnappen für die Kongruenz und bekomme dann eine Lösung für die Gleichung raus. Lösbar ist es immer, wenn p gleich 2 ist. Das haben wir jetzt gelernt. Und ich habe hier noch konkrete Beispiele für Sie. Erstes Beispiel, x² plus 2 mal y plus 8 gleich 0. Da habe ich dann zum Beispiel die Lösung x gleich 0 und y gleich minus 4. Einfach entlang der Argumentation, die ich gerade vorher besprochen habe. Oder x² plus 2 mal y minus 7 gleich 0. Das heißt, da haben wir einen anderen Wert für a. Insbesondere haben wir einmal gerade, einmal ungerade gesehen. Und da kann ich zum Beispiel die Lösung finden, x gleich 1 und y gleich 3. Nur als Beispiel. So, zweiter Fall, p ist ungerade. Das wird da ja auch noch besprochen in dem Lemma. Naja, und dann gucken wir halt, auf welche Kongruenz das hinausläuft, genau wie gerade. X² kongruent minus a mod p. Und jetzt steht da einfach, minus a soll gerne ein quadratischer Rest sein, modulo p. Wenn ja, dann ist die Kongruenz lösbar und dann sehen wir, dass auch die Gleichung lösbar ist. Wenn nicht, dann ist die Kongruenz halt nicht lösbar und dann ist auch die ursprüngliche Gleichung nicht lösbar. Das heißt also, dass wir jetzt zurückgeworfen werden auf das Thema quadratische Reste und da p eine ungerade Primzahl ist, kann ich das mit einem Legendre-Symbol klären. Ich muss also minus a über p ausrechnen. Falls da minus 1 rauskommt, dann ist minus a kein quadratischer Rest, alles ist nicht lösbar. Falls 1 rauskommt, dann ist minus a ein quadratischer Rest und man findet eine Lösung und dann kann man wieder zurück einsetzen in die Gleichung, um alles zu lösen. Vielleicht sollte ich noch kurz den Spezialfall besprechen, dass es ja auch sein könnte, dass p ein Teiler von a ist, aber dann haben wir ja einfach nur stehen, dass x² durch p teilbar sein muss und dann kann man ja zum Beispiel wieder 0 nehmen. Das heißt, auch in diesem Spezialfall, wo minus a ein quadratischer Rest mod p ist, aber wo beim Legendre-Symbol halt nicht 1 rauskommt, sondern 0, da kann man immer noch was machen. So, das Rückwärtseinsetzen möchte ich noch kurz erklären. In dem Fall, wo das Legendre-Symbol den Wert 1 hat, habe ich ja dann ein x aus z, also eine ganze Zahl x, derart, dass x² kongruent zu minus a ist mod p. Das heißt, p teilt x² plus a. Dann kann ich das hinschreiben. Ich suche mir einfach so eine ganze Zahl b und dann schreibe ich p mal b gleich x² plus a. Und dann kann ich das umformen zu x² plus a minus b mal p gleich 0. Das heißt, wenn ich für y den Wert minus b wähle, dann habe ich eine Lösung für die Gleichung. Und dann kann ich das ursprüngliche x nehmen, das ich hatte, und y. Ich kann aber auch minus x benutzen und y, denn eingesetzt wird ja x². Da ist das Vorzeichen dann egal. Machen wir es konkret. X² plus 5 mal y minus 2 gleich 0 ist jetzt meine Ausgangsgleichung. Ich möchte wissen, ob das lösbar ist. Dann gucke ich die Kongruenz dazu an. X² kongruent 2 mod 5. Das heißt, die Frage ist, ob 2 ein quadratischer Rest ist modulo 5. Das Legendre-Symbol 2 über 5 hat den Wert minus 1, also ist 2 kein quadratischer Rest mod 5 und dementsprechend habe ich keine Lösung für die Kongruenz und damit auch keine Lösung für die Gleichung. Jetzt verändern wir das ein bisschen. X² plus 5y plus 1 soll 0 sein, also statt minus 2 plus 1, aber die Primzahl ist die gleiche. Die Kongruenz dazu ist dann x² kongruent minus 1 mod 5. Also schaue ich mir an, ob die lösbar ist. Da gucke ich mir das Legendre-Symbol minus 1 über 5 an. Da habe ich die minus 1 über p-Regel, die mir sagt, dass da 1 rauskommt. Die Kongruenz ist also lösbar. Jetzt suche ich mir ein x mit der Eigenschaft x² kongruent minus 1 mod 5. Ich weiß, dass es eins gibt. Vielleicht muss ich ein bisschen suchen. Ich habe mir gedacht, ich setze mal 2 ein. 2 Quadrat ist 4. Das ist kongruent zu minus 1 mod 5. Also schnappe ich mir jetzt mal die 2. Jetzt habe ich 5 mal 1 gleich 2 Quadrat plus 1 und setze ein. Das heißt, in die ursprüngliche Gleichung setze ich jetzt vorne für x Quadrat 2 Quadrat ein. Dann habe ich da stehen 2 Quadrat plus 5 mal y plus 1 gleich 0, kann nach y auflösen und bekomme die Möglichkeit y gleich minus 1. Fortgeschrittene Frage. Ich hätte ja anstelle von x gleich 2 auch was anderes nehmen können. Und ich meine jetzt nicht sowas wie x gleich minus 2, sondern was ganz anderes. Ich hätte ja, dadurch, dass wir am Anfang eine Kongruenz haben, auch völlig andere Sachen mir suchen können. Hauptsache, die Kongruenz ist erfüllt. Beim Zurückeinsetzen in die Gleichung ändert sich dann natürlich auch der Wert von y. Auf die Art und Weise kriegen wir also nicht nur eine Lösung, sondern viele. Und damit kommen wir zu Beispiel 18. Ich spreche jetzt nur durch, was da steht, aber ich mache es ein bisschen ausführlicher als in der Vorlesung, vielleicht noch mit ein paar Nebenbemerkungen. In Teil A, da geht es um ganzteilige Lösungen für die Gleichung 6 mal x plus 10 mal y plus 15 gleich 0. So, wenn man jetzt mit Schulwissen drauf guckt, kommt man auch weiter. Denn man sieht ja vorne 6 mal x, das ist eine gerade Zahl, plus 10 mal y, das ist auch eine gerade Zahl. Das heißt, da vorne steht eine gerade Zahl und dann plus 15 kann niemals 0 rauskommen, weil 15 ungerade ist. Wir sehen also hier in so einem Spezialfall, dass es manchmal auch reicht, hinzugucken und mit sowas wie gerade oder ungerade zu argumentieren. Wenn wir aber gern die Vorlesung benutzen wollen, dann haben wir zwei Möglichkeiten, das zu machen. Man kann die Kongruenz 6 mal x kongruent minus 15 mod 10 angucken. Das heißt, wir benutzen 10 mal y, um auf das zu kommen, modulo dem wir rechnen. Und dann argumentieren wir mit unserem Lemma, Lemma 8, 7. Wir gucken uns die GGTs an von 6 und 10, das sind 2 und minus 2. Die teilen die 15 nicht, oder minus 15. Dementsprechend ist die Kongruenz nicht lösbar. Und das passt dazu, dass wir uns ja vorhin schon ganz naiv überlegt hatten, dass man die Gleichung nicht lösen kann, ganzzahlig. Okay, man hätte es aber auch andersrum machen können. Wir hätten auch statt modulo 10 zu rechnen, modulo 6 rechnen können, indem wir nämlich hinschreiben, 10 mal y kongruent minus 15 modulo 6. Aber da kommen die gleichen GGTs raus, auch wieder 2 und minus 2. Das heißt, alles läuft genauso. Schauen wir uns Teil B an. Da heißt die Gleichung 12 mal a minus 15 mal b minus 24 gleich 0. Und da können wir jetzt nicht mehr so einfach mit gerade und ungerade argumentieren, denn b könnte ja gerade sein und dann würde das alles hinkommen. Also ist jetzt die Frage, wie geht's weiter? Vielleicht sehen wir eine Lösung. Zum Beispiel sehe ich die Lösung a gleich 2 und b gleich 0, glaube ich. Ne, manchmal geht es durch Hingucken. Aber mal angenommen, man sieht nicht sofort eine Lösung. Das kann ja auch sein, dass man generell sowas nicht so schnell sieht oder man ist vielleicht nervös. Und dann will man lieber noch ein bisschen gucken mit der Vorlesung, was kann ich denn da anwenden. In der Prüfung dürfen Sie beides machen. Sie dürfen erstmal kurz 5 Sekunden drauf gucken und schauen, ob Sie was sehen. Und wenn nicht, dann werde ich aber vorschlagen, dass Sie die Vorlesung benutzen. Ich könnte also zum Beispiel daraus die Kongruenz machen. 12 mal a kongruent 24 modulo 15. Dann gucke ich nach GGTs. Die beiden GGTs von 12 und 15 in Z sind 3 und minus 3. Das ist ein Teiler von 24 und deswegen hat unser Kongruenzsystem oder unsere Kongruenz eine Lösung, wieder mit Lemma 8, 7. Und wir können auch konkrete Lösungen angeben. Wir können die komplette Lösungsmenge hinschreiben. Machen wir das doch mal. Ich sehe zum Beispiel die Lösung a gleich 2. Wie komme ich jetzt auf die vollständige Lösungsmenge? Naja, da nehme ich jetzt meine... Moment, ich habe ja unsere GGTs 3 und minus 3. Da muss ich mich jetzt für einen entscheiden, wenn ich das mache. Ich entscheide mich für 3. Und dann schreibe ich also 12 mal in Klammern minus 3 ist minus 36, ist kongruent zu 24 mod 15. Das liegt daran, dass minus 60 durch 15 teilbar ist. Das heißt, statt a gleich 2 hätte ich auch minus 3 verwenden können. Da sehe ich jetzt schon, die Lösungen unterscheiden sich um 5. Und genau das sagt uns ja auch Lemma 8, 7. Wir schreiben die Zahl n, also die Modulo, der wir rechnen, die 15, als unseren GGT, den wir uns ausgesucht haben, 3 mal Kofaktor, das ist hier die 5. Und dann wissen wir, wenn wir eine Lösung haben, dann ist die davon repräsentierte Restklasse Modulo 5 mal z die komplette Lösungsmenge. Hier ist es also 2 plus 5 mal z. Nochmal, wie war die Argumentation? Wir finden eine Lösung, zum Beispiel a gleich 2. Dann schreiben wir 15 als GGT mal Kofaktor, also zum Beispiel 3 mal 5. Und der Kofaktor, die 5, sagt mir dann, in welchen Faktoring von z ich gehen muss. Hier ist es z modulo 5 mal z. Als Repräsentant nehme ich meinen Wert für a, also 2. Und dann habe ich da 2 plus 5 mal z als vollständige Lösungsmenge. Und die andere Lösung, die wir für a hätten nehmen können, nämlich die minus 3, liegt da drin. Minus 3 liegt in der Restklasse 2 plus 5 mal z. Und alle anderen Lösungen auch. Das heißt, wenn ich viele Lösungen haben möchte, kann ich da nachgucken. Und für jede Lösung, für jede Möglichkeit von a, kann ich dann zurückrechnen, was b ist. So, vorhin hatten wir schon a gleich 2 und b gleich 0. Jetzt machen wir es interessanter und setzen die minus 3 für a ein. Dann steht da, habe ich gerade schon teilweise vorgelesen, 12 mal minus 3 ist minus 36. Und jetzt soll ja Wenn wir in die Gleichung gucken, dann steht da ja 12 mal minus 3 minus 15 mal b minus 24 gleich 0. Der Witz ist also jetzt nach b aufzulösen. Naja, 12 mal minus 3 war minus 36, dann habe ich noch minus 24, das macht minus 60. Und auf der anderen Seite steht dann noch 15 mal b, das heißt, das wird gelöst von b gleich minus 4. Minus 4 mal 15 ist minus 60. Okay, das war alles, was ich zu Beispiel b sagen wollte. Natürlich kann man da auch wieder alles umdrehen und kann daraus machen, minus 15 mal b ist kongruent zu 24 modulo 12. Und dann hat man eben auch wieder die GGTs 3 und minus 3, aber alles sieht ein bisschen anders aus. Das geht auch. Wenn Sie da Fragen zu haben, dann sagen Sie Bescheid. Jetzt kommt noch Teil C. Da haben wir die Gleichung 2 mal x² plus 11 mal y minus 14 gleich 0. Kann man gerne wieder drauf gucken, schauen, ob man eine Lösung sieht. Ansonsten schlage ich vor, dass man guckt, ob man mit quadratischen Resten argumentieren kann. Und wenn es diesen Vorfaktor 2 nicht gäbe bei x², dann wäre klar, wie es geht, denn dafür haben wir Lemma 8, 9. Der Vorfaktor ist jetzt kein Problem. Ich schreibe es als Kongruenz hin und dann gibt es zwei Möglichkeiten, was man da machen kann. Also Möglichkeit 1, 2 mal x² kongruent 14 mod 11 und wir gucken, wie wir das bearbeiten können. Zum Beispiel, indem wir die 14 modulo 11 zu 3 vereinfachen und dann mit 6 multiplizieren, damit 2 mal 6 12 ist, modulo 11 ist das 1 und dann ist der Vorfaktor weg. Das habe ich so erklärt. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, denn wenn ich die Kongruenz sehe, 2 mal x² kongruent 14 mod 11, dann kann ich mir auch überlegen, dass 2 und 11 teilerfremd sind und dass ich deswegen auf beiden Seiten eine 2 rauskürzen darf. Dann steht da x² kongruent zu 7 mod 11, kann ich auch machen. Da kommen wir auf dem anderen Weg auch raus. Aber ich dachte, ich biete noch mal eine andere Erklärungsweise an, nämlich kürzen statt umformen und multiplizieren. Ne, manchmal ist das eine schneller, mal das andere. Und dann landen wir auf jeden Fall bei der Kongruenz x² kongruent 7 mod 11. Das heißt, wir sind jetzt zurückgeworfen auf die Frage, ob 7 ein quadratischer Rest ist modulo 11. Und da kann man jetzt auch wieder auf verschiedene Arten nachrechnen. Man kann das quadratische Reziprozitätsgesetz benutzen oder man kann die 7 modulo 11 umformen zu irgendwas anderem. Ne, kann man es verschieden machen. So oder so kommt am Ende immer eine minus 1 raus. Und das heißt, dass 7 kein quadratischer Rest ist modulo 11 und dass man deswegen die ursprüngliche Kongruenz auch nicht lösen kann, die bevor wir gekürzt haben. Und das heißt, dass auch die Gleichung, von der das alles herkommt, nicht lösbar sein kann. Ansonsten, wenn da 1 rausgekommen wäre, hätten wir wieder konkret gucken können, welches Quadrat ist denn zu 7 kongruent. Dann hätten wir das in die Gleichung eingesetzt und hätten nach y aufgelöst, um eine konkrete Lösung für die Gleichung zu bekommen. So. Das war Kapitel 8. Ganz viel Gleichung. Ich freue mich immer. Ich finde das alles total schön und deswegen habe ich auch immer Lust dann auf die Zahlentheorie. Diesmal aus praktischen Gründen hier am Institut und wegen eines meiner Forschungsprojekte kommt die Zahlentheorie nicht direkt im Anschluss, sondern erst mit einem Jahr Verzögerung. Aber zwischendurch gibt es noch die Galois-Theorie und für die, die Lust haben, auch noch eine Einführung in die Gruppentheorie, wahrscheinlich im Winter. Und dann, wenn Sie noch mehr Zahlentheorie machen möchten, sind Sie sehr herzlich eingeladen, in etwas mehr als einem Jahr dann die Zahlentheorie mit mir zu machen, im Sommersemester. Wie immer, ne? Noch Fragen? Was gibt's noch? Was wollen Sie noch wissen? Wozu brauchen Sie noch mehr Beispiele, noch mehr Erklärungen? Sagen Sie mir Bescheid und dann hören wir uns vielleicht nochmal in einer weiteren Podcast-Folge. Falls nicht, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis bald.